Wer von euch hat heute Morgen schon mal in den Spiegel geschaut? Mal so Handzeichen. Ist normal. Also so von dem, dass sich alle gefühlt jetzt irgendwie gemeldet haben. Super. Wer von euch hat, als er in den Spiegel geschaut hat, bei sich gedacht, wow, ich sehe klasse aus? Zwei. Super. Es ist eine Herausforderung, wenn man so ein bisschen knautschig aufsteht, dann zu sagen, so danke Gott, dass ich genau so bin, wie ich bin. Ich sehe gut aus. Es ist eine Herausforderung, weil wir sehen oft das, was uns nicht gefällt, was sein sollte oder könnte oder müsste. Und ganz ehrlich, was haben wir uns heute Morgen wieder über die Waage geärgert? Also, weil die Batterie leer ist. Aber mal im Ernst, so, ich muss eigentlich wirklich mal 15 bis 20 Kilo zunehmen. Ich bin vielleicht der Einzige hier im Raum mit diesem Problem. Die anderen haben eher andere Sachen. Aber seht ihr, ich bin einfach alleine damit. Keiner fühlt mit mir. Doch, einer. Halleluja. Ich denke, bei eurer Figur, ihr müsst einfach nicht auf euer Gewicht achten. Ihr seht gut aus. Das ist klasse. Euch zu Hause am Bildschirm sehe ich gerade nicht, aber ich bin überzeugt, dass es euch ähnlich geht. Dass ihr einfach gut ausseht. Was guckt die da drüben so komisch? Was der wohl denkt gerade über mich? Sitzt meine Frisur noch richtig? Passen die Socken zur Hose? Habe ich vielleicht noch was zwischen den Zähnen? Ach, wenn ich mir doch wenigstens so ein kleines Krokodil auf meinem Pullover leisten könnte. Was die anderen wohl über mein altes Auto denken? Wir machen uns Tag für Tag Gedanken, wie wir ankommen, wie wir rüberkommen, was andere Menschen von uns denken und halten. Und wenn wir in den Spiegel schauen, geht es uns eigentlich genauso. Das ist morgens die Fortsetzung von dem, wo wir abends mit aufgehört haben. Wie sehe ich aus? Wie komme ich rüber? Meine Nase ist zu groß, meine Wimpern zu klein, wie auch immer. Und im Kern läuft eigentlich alles auf eine Frage hinaus. Bin ich genug wert, um geliebt zu sein? Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es so das Fundament von all dem. Bemühen, dass wir schauen, wie kommen wir rüber, was denken andere von uns. Bin ich genug? Bin ich genug wert, um von anderen geliebt zu werden? Aber gerade wenn wir in den Spiegel schauen auch, bin ich genug wert, um mich selbst zu lieben? Wir Menschen brauchen es, Wert zugesprochen zu bekommen. Wir können Wert nicht aus uns heraus selber produzieren. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, Philipp, du hast gut reden. Es gibt doch Menschen, die sind einfach gesegnet mit einem super natürlichen Selbstwertgefühl. Ist nicht überzogen, ist nicht zu wenig, ist einfach klasse. Ja, stimmt. Wir waren aber alle mal kleine, hilflose Babys und darauf angewiesen, dass andere Leute in unserem Umfeld gesagt haben, du bist es wert, dass ich mich um dich kümmere, dass ich dich versorge und zu dem Menschen erziehe, der du sein kannst, das Potenzial in dir fördere. Wir brauchen es, Zuspruch zu bekommen, Wert zugesprochen zu bekommen. Und in unserem Leben erleben wir dann ja alles Mögliche an Zuspruch, an Ablehnung, so das ganze Portfolio. Und das, was wir davon annehmen, macht uns zu dem Menschen, der wir heute sind. Also unsere Persönlichkeit spielt auch noch eine Rolle. Das ist mal so ein bisschen vereinfacht gesagt. Letztes Wochenende ging es um das Thema Erben. Dass wir von Gott zu Erben werden, dass er uns möglich macht, Söhne zu werden, wo wir es vorher nicht waren. Und da sind die Frauen auch mit eingeschlossen, weil wenn die Bibel über Söhne spricht, meint sie Menschen, die erbberechtigt werden. Damals war es in Israel üblich, dass die Frauen, also die Töchter, verheiratet worden sind und die Söhne das Erbe bekommen haben. Die Erstgeborenen doppelt so viel wie die anderen, damit sie die Familientradition und Ehre weiterführen können. Und stattdessen kommt Jesus und sagt, alle sind gleich erbberechtigt. Es wird keiner mit was Doppeltem bevorzugt, aber es wird auch keiner ausgegrenzt vom Erben. Alle sind Söhne. Und daran möchte ich heute anknüpfen. Und zwar mit der Frage, wenn ich ja erbe, wenn Gott mich in diesen Status erhebt, dass ich erbberechtigt bin, dass ich eine besondere Stellung habe bei Gott, dass er mich meint, dass er mir begegnen möchte, ist die Frage, woher kommt eigentlich mein Wert? Was macht mich wertvoll? Und da möchte ich heute Morgen mit euch das längste und bekannteste Gleichnis von Jesus anschauen. Wir lesen aus Lukas 15. Vielleicht ahnt der ein oder andere schon, worum es geht. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich würde sagen, das Gleichnis von den verlorenen Söhnen, aber da kommen wir gleich noch zu. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Mal erstmal so weit. Das ist ungefähr so, als ob der Sohn zu seinem Vater hingeht und sagt, hör mal Vater, für mich bist du gestorben. Ich bin durch mit dir. Zahl mich aus, ich will mit dir nichts mehr zu schaffen haben. Also so, diese Dimension ist hier in der Geschichte. Und dann, man ahnt es ja schon, nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Das ist hier in der Einheitsübersetzung, aus der ich lese, ein bisschen harmlos ausgedrückt. Eigentlich ist es ein, unmoralisches Leben, was er geführt hat. Also es ist wirklich, er hat sein Zeug verprasst. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Schweine gelten bei den Juden als die unreinsten aller unreinen Tiere. Der Sohn konnte nicht tiefer abstürzen als dort. Mehr ging nicht. Und wir lesen, dass der Sohn dann in sich geht, als er in dieser tiefsten aller tiefen Lagen abgestürzt war und gesagt hat, ja, ich erkenne, dass mein Lebensstil nicht in Ordnung war. Ich habe mich gegen den Himmel, also gegen Gott und meinen Vater versündigt. Ich habe richtig daneben gegriffen. Ich habe es richtig verbockt, vergeigt, versagt, wie auch immer. Und das ist erstmal wie so eine Bestandsaufnahme. Er geht in sich und das sind die Fakten. Er hat richtig versagt. Er ist am Tiefpunkt. Und dann kommt die Schlussfolgerung, die er daraus zieht. Und die Schlussfolgerung ist, ich bin deswegen nicht mehr wert, Sohn zu sein. Mein Wert geht mindestens auf null runter, wenn nicht sogar noch tiefer, weil ich es verbockt habe, weil ich versagt habe, weil ich einen mega krassen großen Fehler gemacht habe in meinem Leben. Und ich stehe da mit nichts. Und dann die Schlussfolgerung, deswegen bin ich nichts mehr wert. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir dazu neigen, als Menschen ähnliche Schlussfolgerungen zu machen. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir in der Beziehung vielleicht ein falsches Wort genommen haben, der andere uns missverstanden hat, wenn wir versagt haben, wenn es uns schlecht geht, wir Probleme haben, irgendwas auf die Reihe zu bekommen, dann ist unsere Schlussfolgerung oft, darum bin ich nichts mehr wert, an der Stelle zumindest oder in dem Lebensbereich. Vielleicht ist es so, ich bin nichts mehr wert, weil ich habe hier jemand anderen mit Corona angesteckt. Oder ein bisschen leichteres Beispiel, ich habe gestern Abend die ganze Tafel Schokolade gegessen. Darum bin ich es nicht mehr wert, mich selbst im Spiegel anzuschauen. Und weil ich es nicht mehr wert bin, werde ich auch nicht mehr geliebt. Und auch von Gott nicht. Gott kann mich doch nicht mögen, wenn ich diesen Fehler mache. Wenn ich nicht genug Bibel lese, wenn ich es nicht schaffe zu beten. Wie kann Gott mich mögen? Wie kann er mich mögen, dass ich so viele Schwierigkeiten habe in meinem Leben? Ich bin doch so unfertig, so unheilig. Eigentlich müsste ich doch so 7 Zentimeter über den Boden schweben, als ob ich mit nichts ein Problem habe. Dann kann Gott mich nicht mögen, wenn ich das nicht schaffe. Und das ist eine Lüge. Oder vielleicht siehst du es als eine Vorstellung, als etwas, das vorgestellt wird vor die Realität und wir sehen nur noch dieses Bild, was wir von Gott haben. Nämlich diese Aussage, er kann mich nicht mehr mögen, wenn ich das nicht schaffe. Und dazu kommt, was dann die Folge ist. Und das ist, wenn ich es nicht wert bin, geliebt zu werden, weil ich ja versagt habe, dann muss ich mich anstrengen, ich muss es mir verdienen, wieder geliebt werden zu können. Ich muss es richtig machen, ich muss es gut machen, ich muss meine Fehler beheben und es hinbekommen. Und dann werde ich wieder wert, dass ich geliebt werde, dass ich gemocht werde von mir selbst, von anderen Menschen und von Gott. Wir lesen weiter in der Geschichte. Dann brach er auf, also der jüngere Sohn, und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Der Sohn setzt um, was er sich vorgenommen hat. Und der Vater reagiert so komisch. Eigenartig. Ich meine, jemand, der tagelang nicht geduscht hat. Ne, so. Also da haben wir vielleicht schon ein Bild davon. Wenn man das jetzt noch multipliziert mit dem Geruch von einem Schweinestall. Also der Junge sieht aus wie Sau, der stinkt wie ein Schwein. Und der Vater umarmt ihn und küsst ihn. Und ich meine, wir reden jetzt von einer 100% Umarmung, also nicht so. Ne, das war so. Der Vater ist bereit, auf ihn zuzugehen, schmutzig zu werden von den schmutzigen Klamotten, die der Sohn hatte, vielleicht auch nach Schwein zu stinken, weil dem Sohn vermitteln wollte, du bist es wert. Ich ignoriere deinen Antrag. Ich ignoriere das, dass du sagst, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich komme auf dich zu und sage dir, du bist es wert. Der Vater geht ihm trotzdem entgegen. Trotzdem umarmt er ihn. Trotzdem küsst er ihn. Und das ist, finde ich, einen der wichtigen vielen Themen, die in diesem Gleichnis drinstehen. Der Vater macht es trotzdem. Er vermittelt dem Sohn, ich sehe, was du getan hast. Offensichtlich stinkst du nach Schwein und du siehst aus wie Sau. Aber ich mag dich trotzdem. Ich nehme dich trotzdem wieder an als meinen Sohn. Das kannst du dir nicht verdienen, Sohn zu sein. Und weil du es dir nicht verdienen kannst mit irgendwelchen Arbeiten, kannst du es auch nicht verspielen, weil es ein Geschenk ist. Du gehörst dazu zur Familie. Spannend finde ich die Parallele, die wir am Ende der Evangelien immer lesen, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Es scheint mir, als ob Gott sich in Jesus am Kreuz schmutzig gemacht hat, um uns Menschen zu zeigen, was wir wert sind. Dass er für uns diesen Weg gegangen ist, gestorben ist, auferstanden ist, damit wir umarmt werden können von Gott. Damit wir wieder diese enge Beziehung zu ihm haben können. Wir sind Söhne. Wir sind eingeladen zu erben von Gott. Diesen besonderen Stellenwert zu haben vor ihm. Und das können wir uns nicht verdienen. Wir können nicht durch irgendwelche tollen Werke, durch alles richtig machen, ein bisschen mehr Erbe sein, ein bisschen mehr Sohn sein. Wir sind doch schon 100% Sohn. Was will man dazu fügen? 120% geht nicht. Alles ist ja schon alles. In diesem Gleichnis wird dieses Geschenk, was der Vater macht, durch drei Symbole noch verdeutlicht. Der Sohn bekommt einen Mantel, einen Ring und Schuhe. Und da möchte ich kurz ein bisschen drauf eingehen. Zuerst der Mantel. Man könnte ja sagen, ja, der hat jetzt diese stinkenden Klamotten. Wenn man da einen sauberen Mantel drüber legt, ist vielleicht nicht so die größte Idee. Es gibt eine spannende Parallelstelle bei dem Propheten Sacharja im Alten Testament. Und das ist sehr ähnlich eigentlich zu dieser Geschichte. Und ich lese das mal vor. Wir lesen Kapitel 3 von Jesaja, wie er eine Vision hat und Gott ihm etwas zeigt. Danach ließ er mich, also den Propheten Sacharja, den Hohepriester Jehoshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Der Engel des Herrn sagte zum Satan, der Herr weise dich in die Schranken, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem auserwählt hat, weise dich in die Schranken. Ist dieser da, also Jehoshua, nicht ein Holzscheit, das man aus dem Feuer gerissen hat? Jehoshua hatte nämlich schmutzige Kleider an, als er vor dem Engel stand. Der Engel wandte sich an seine Diener und befahl, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus, zu ihm aber sagte er, siehe, hiermit nehme ich deine Schuld von dir. Nun soll man dich festlich mit Gewändern bekleiden und feiern. Der Engel des Herrn ist hier in dieser Geschichte das Symbol für Jesus. Und wir lesen im Prinzip eine Vision, die Sacharja hat, wo er eine Sicht bekommt, wie ein Hohepriester Jehoshua, der Name bedeutet Gott ist Rettung, also jemand, der sich Gott zuwendet, um Rettung zu bekommen, der steht vor Jesus, wird angeklagt vom Teufel und wird von Jesus freigesprochen. Er bekommt Vergebung und als Symbol diesen Mantel, der Mantel der Vergebung, der Wiederherstellung, der Würdegebung, so würde ich es mal bezeichnen. Und wenn man das Bild so ein bisschen mehr sacken lässt, so der Teufel steht da und klagt ihn an und Jesus spricht frei, er vergibt, dann könnte man denken, ja, der Teufel kennt auch unseren Namen. Aber er ruft uns bei unserer Sünde, bei unserem Versagen, bei unseren Fehlern. Die hält er uns vor Augen. Schau mal hier, hast du versagt. Da hast du es nicht hinbekommen. Und da, ja, da ist recht nicht. Das geht so gar nicht. und guck mal, deswegen bist du nichts mehr wert. Der Teufel kennt unseren Namen, aber rufen tut er uns bei unseren Fehlern und Sünden. Gott kennt unsere Fehler und Sünden, aber Gott ruft uns bei unserem Namen. Ist andersrum. Jesus steht bei Sacharja dort und vergibt. Er legt ihm den Mantel um, weil er sieht, ich kenne dich, aber ich vergebe dir. Ich kenne all dein Versagen, deine Schwächen, aber du sollst frei werden davon. Du bist mein Sohn. Ich weiß, wer du bist. Und das ist auch in diesem Gleichnis bei Jesus, das er erzählt. Der Sohn bekommt einen Mantel. Und dann bekommt er noch einen Ring. Und der Ring steht, das ist ein Siegelring gewesen, für die Vollmacht, Geschäfte wieder im Namen des Vaters zu tätigen. Also ihm wird vergeben, er wird wieder geschäftsfähig ausgestattet, dass er unterschreiben darf quasi im Namen des Vaters. Und dann bekommt er Schuhe als Symbol für einen freien Bürger. Er ist nämlich dann kein Sklave mehr, kein Tagelöhner mehr, die meistens ohne Schuhe rumgelaufen waren, sondern er ist frei. Ihm ist vergeben worden, er hat die Geschäftsvollmacht wiederbekommen und er darf Sohn sein. Er ist frei zu gehen. Und die Schuhe stehen auch für Sendung, dafür, dass wir im Heute die Botschaft des Evangeliums raustragen können. Und das, was ich spannend finde, ist die Geschwindigkeit in dieser Geschichte. Ich meine, Gleichnis ist ja immer so ein bisschen kompakt gehalten, aber der Sohn wird erstmal umarmt. Der ist immer noch schmutzig. Der wird erstmal umarmt und bekommt diesen Wert zugesprochen. Dann bekommt er die Wiederherstellung. Und er muss nicht bei seinem Vater nochmal eine Ausbildung machen, um dann wieder da irgendwie einzusteigen in dieses Geschäft. Offensichtlich hatten sie ja irgendwie eine Landwirtschaft hier in diesem Gleichnis. Er wird wiederhergestellt und direkt in die Lage versetzt, wieder gesendet zu werden. Und ich glaube, dass wir Christen uns heute oft einen Kopf machen und denken so, ja, ich muss erstmal genügend Heilung erfahren für mich selbst. Dann muss ich genügend die Bibel kennen und am besten noch ein Theologiestudium machen, damit ich denn mal anfangen kann, irgendwas zu tun für Gott. Aber das Gleichnis zeigt uns eigentlich was anderes. Dass Gott uns nämlich direkt ruft, weil wir direkt schon Söhne geworden sind. Ja, wir sind unvollkommen. Aber da ist immer wieder der Mantel. Da ist immer wieder der Ring, der uns zeigt, Gott befähigt uns, er bevollmächtigt uns. Und da sind immer wieder die Schuhe, wo er uns herausfordert zu gehen, uns einzusetzen. Glaube ist nicht eine passive Sache, wo man einfach im Gottesdienst sagt, so ja, jetzt lasse ich mal alles so auf mich zukommen. Aber es geht nicht darum, dass wir was leisten, damit wir was verdienen bei Gott, sondern weil wir es wert sind, dürfen wir was tun. Und das ist ein Riesenunterschied. Wir können uns dieses Geschenk von Gott nicht verdienen. Nicht, weil wir etwas leisten, sind wir etwas wert. Sondern weil wir etwas wert sind, dürfen wir etwas tun. Die Geschichte geht noch weiter. Es gibt noch einen zweiten Sohn. Ich lese ab Vers 25. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihm heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Sein Vater aber antwortete, jetzt habe ich Faden verloren. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, So viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich ihn mit meinen Freunden essen kann und Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist auch dein. Der ältere Sohn hatte alles. Er konnte sich frei bewegen. Er war in Amt und Würden. Also stell mir vor, dass er den Mantel hatte, dass er den Siegelring hatte, dass er die Schuhe hatte, all das, was symbolisiert, dass er Sohn ist und kein Sklave. Aber offensichtlich ging es ihm innerlich anders. Menschlich gesehen würde ich sagen, wäre das ja eigentlich eine ganz logische Kiste, wenn der Ältere denken würde, wenn der Jüngere jetzt wiederkommt, dann muss mein Anteil, der mir verbleibt, ja nochmal geteilt werden. Also ich hätte zumindest, glaube ich, so in die Richtung gedacht. Aber in dem Gleichnis lesen wir, dass es um ein ganz anderes Thema ging. Der ältere Sohn hatte nämlich der gleichen Lüge geglaubt wie der Jüngere. Zwei völlig verschiedene Menschen, zwei völlig verschiedene Situationen, aber die gleiche Lüge. Nämlich, ich muss mir verdienen, geliebt zu werden. Mein Wert hängt davon ab, was ich leiste, was ich tue. Und übertragen auf uns heute kann das zum Beispiel bedeuten, ich muss mir mit einer Diät verdienen, dass ich mich wieder im Spiegel anschauen mag. Ich muss mir mit besonderen Klamotten oder Bemühungen verdienen, von anderen Menschen angenommen zu werden, geliebt zu werden. Und ich muss mir auch Gottes Liebe verdienen durch allen möglichen geistlichen Schnickschnack. Die Palette ist ja groß, was man da tun kann. Und Jesus lädt uns mit diesem Gleichnis ein, hinzuschauen, dass wir es nicht verdienen können, dass es ein Geschenk ist, Sohn zu sein. Und er lädt uns ein, dass wir diese Lüge rausschmeißen, dass wir es uns verdienen müssten. Er lädt uns ein, unserem Gottesbild ein Update zu geben. Nämlich, dass Gott uns zuerst umarmt. Zuerst sagt, du bist es wert, geliebt zu werden. Und ja, ich kenne übrigens all dein Versagen, all deine Fehler und Sünden. Aber du bist es wert. Die Frage ist, wollen wir diesen Wert annehmen für uns, was Gott uns zuspricht? Der Jüngere wird umarmt als Zeichen von diesem Wert. Vielleicht haben wir eine ähnliche Situation in unserem Leben, wo wir sagen, ja, wir schauen so oft auf unsere Fehler, auf unser Versagen. Wir brauchen das, dass wir uns das bewusst machen und auch in uns und in unseren Gedanken erleben, dass Gott auf uns zukommt und uns umarmt. Vielleicht sind wir auch auf einer anderen Seite, dass wir das Gefühl haben, ja, wir sind doch eigentlich unser gefühltes Leben lang schon irgendwie mit Gott verbunden. Aber jeden Tag versuchen wir es zu verdienen. Dass wir so sind wie der ältere Sohn. Dass wir daran irgendwie anknüpfen. Und dass wir es brauchen, dass Gott uns zuspricht. Hey, alles, was mein ist, ist auch dein. Du bist Erbe. Du brauchst dir es nicht verdienen. Du hast es schon. Egal, ob wir sozusagen fromm aufgewachsen sind, gefühlt schon immer an Gott geglaubt haben oder ob wir weit weg von Gott waren und uns Gott neu zuwenden möchten. Wir sind es wert, ohne es verdienen zu müssen und zu können. Und Gott, ich bitte dich dafür, dass du uns das heute wieder neu zeigst, dass wir es wert sind, geliebt zu werden. Dass du uns diesen Wert zusprichst, dass du uns diesen Weg wert zeigst. Gott, und du siehst, wo wir oft in diesem Denken drin sind, dass wir es verdienen müssen, dass unser Wert durch unsere Leistung kommt. Und ich bitte dich dafür, dass du uns heute zeigst, wenn das bei uns im Leben der Fall ist, dass du uns zuerst umarmst, dass du uns zuerst Wert zusprichst und dass du uns rausführst aus dieser Lüge, dass du uns rausführst aus diesem "Ich muss es mir verdienen". Und es kann sein, dass du jetzt so ein, zwei Situationen oder Gefühle irgendwie präsent hast. Halt sie doch Gott hoch. Manches ist vielleicht nicht so leicht, so mal eben mit einem Gebet zu verändern. Und ich finde es angenehm, dass in dem Gleichnis der Vater beide Söhne einlädt. Da ist diese Einladung, einen Schritt zu machen. Mehr nicht, nur einen. Wir müssen nicht alles direkt bekommen und hinbekommen. Und manches ist ein Prozess oder eigentlich vieles in unserem Leben. Es ist nicht so einfach, wenn wir unser Leben lang einer Lüge geglaubt haben, mal eben so umzuswitchen. Für Einzelne ist es vielleicht einfach und ihr bekommt das in ein paar Tagen hin. Aber wenn du merkst, dass du Unterstützung brauchst, dass es ein Prozess ist, such dir doch jemanden, der dich darin begleitet. Weil du bist es wert. Du bist es wert, wenn du heute Mittag dir die Hände wäscht, vorm Spiegel stehst, zu sagen, ich sehe gut aus. Gott hat mich super gemacht. Vielleicht fällt es dir schwer. Aber dann stell dir vor, Gott steht hinter dir und guckt in den gleichen Spiegel wie du. Schaut dir über die Schulter und sagt, hey, guck dich an, du bist fantastisch, so wie du bist. Amen.